Pergum Audio präsentiert
den Andreas Englisch Podcast.
Konklave 2025.
Mittwoch, 7. Mai 2025.
Andreas, heute beginnt das Konklave endlich. Ich kann es ja kaum erwarten. Meine Güte, die Tür ist zu. Erzähl.
Ja, jetzt geht's los. Der letzte Akt, den man noch mitbekommen kann, das letzte, was wir sehen werden, ist genau das. Die Kardinäle sind jetzt eingesperrt. Der Zeremonienchef sagt als letztes extra omnes, alle raus. Mhm. Das heißt, alle müssen die Sixtinische Kapelle verlassen. Und von nun an, bis zu dem Augenblick, bis der neue Papst auf der sogenannten Benediktionsloggia, dem Balkon vor der Peterskirche steht, sind die jetzt unter sich. Da ist jetzt, wir werden nichts mehr hören, nichts mehr sehen. Wir bekommen keine Informationen. Jetzt geht es nur noch darum, warten und wie gesagt, die spannenden Abendessen, die es jetzt gibt, die sind, darüber hatten wir ja bei der letzten Folge geredet, also die Leute, die jetzt noch viel nervöser sind als du und ich, sind natürlich die Sekretäre der Stars.
Ja, wieso? Was machen die jetzt und wieso sind die so nervös?
Ja, weil also es ist ja so, also du bist, wenn du der Sekretär eines Kardinals bist, dein ganzes Leben lang eigentlich jemand, der beantwortet mal eine Presseanfrage, der begleitet den Kardinal mal auf einer Reise. Es gibt auch schon mal ein Hintergrundgespräch mit Journalisten. Es gibt Treffen mit anderen Kardinälen. Aber das ist ein sehr unspektakuläres Leben. Das ist also ein Leben eher im Hintergrund. Dich kennt auch kein Mensch. Dich nimmt kein Mensch wahr. Du bist also.
Aber das Ego darf doch bei diesen Menschen keine Rolle spielen. Die sind doch im Auftrag des Herrn unterwegs.
Ja, die sind im Auftrag des Herrn unterwegs. Also ich kenne jede Menge Sekretäre von Kardinälen, die sind also manchmal ihrem Chef zugetan, manchmal nicht so zugetan. Also das ist ein mehr oder weniger ja beschauliches, eher manchmal ziemlich langweiliges bürokratisches Leben. Es sei denn, es passiert so etwas wie heute.
Es sei denn, dein Chef kriegt den besten Posten überhaupt.
Es sei denn, dein Chef wird einer der bekanntesten Menschen der Welt von einer Sekunde auf die andere. Und von einer Sekunde auf die andere hast du jetzt nicht mehr Telefonate, die mit deinem Kardinal sprechen wollen. Dann hast du nicht mehr am Telefon seine Mutter oder seine Schwester, die gern mal den Kardinal sprechen will, sondern hast du den amerikanischen Präsidenten am Telefon oder den russischen Präsidenten oder den Bundeskanzler. Dann hast du Leute, die sagen, wir müssen jetzt sofort mit dem Papst sprechen. Sie sind ja der Sekretär.
Du kannst die abschotten und sagen, der Heilige Vater ist jetzt leider unpässlich.
Nee, ganz genau. Halt
nicht sagen, was sagt man denn, der Heilige Vater?
Also das Erstaunliche an diesem Amt ist, dass man darauf wirklich nicht vorbereitet wird. Man stellt sich ja vor, du bist so ein Sekretär des Kardinals, dann wird der Papst und dann musst du erstmal einen Kursus machen. Also heute macht man ja ständig einen Kursus. Genau. Du machst irgendwie was weiß ich, selbst wenn du Busfahrer wirst, wenn du was weiß ich, Gleichstellungsbeauftragter wirst oder Emanzipationsfachfrau, du wirst ja immer einen Kursus machen. Ja.
Und dafür gibt es noch keinen Ausbildung.
Nein, nur wenn du der Sekretär des Papstes wirst, dann kriegst du ein Gespräch mit dem Vorgänger. Das dauert, sagt, ungefähr eine Stunde. Also sowohl der Sekretär von Benedikt dem 16., Georg Genswein, war ganz entsetzt darüber, dass das Gespräch mit seinem Vorgänger, dem jetzigen Kardinal Dziwisz, höchstens eine Stunde gedauert hat.
Aber Herr Genswein konnte das doch alles so, oder?
Nein, auch der musste sich da erstmal ganz schön einfuchsen. Mhm. Und bei den Sekretärern von Franziskus war das genauso. Also auf dich prasselt ja von einer Sekunde auf die andere.
Das ist doch ein Albtraum, oder nicht? Wieso will man das denn? Das ist doch also total stressig. Dann können die dann auch so viele Sprachen und so.
Ja, also auf der einen Seite, ich habe also Sekretäre erlebt, die fanden das ganz toll, ganz ehrlich. Also der Sekretär von Johannes Paul II., Stanislav Dziwisz, der ist also von einem völlig grauen, unbedeutenden, eher so ein bisschen abgeschobenen polnischen Priester plötzlich eine Figur des Weltgeschehens geworden. Mhm. Mit einer gewaltigen Macht, es stimmt. Also der ist noch jemand, der ist von Leonid Brezhnev angerufen worden und von Jimmy Carter. Das ist also, die sind auf einmal Figuren.
Sehr geiler Job, mit anderen Worten.
Ja, also von,
also das heißt, die treiben dann auch ihren Chef möglicherweise. Also wenn der Chef sagt, ach nee, so Papst, lass mal, hoffentlich werde ich nicht gewählt, dann sagen sie, aber weißt du,
genau, ganz genau. Also gestern Abend, also war das letzte Mal, dass sie ihren Chef gesehen haben, nach dem Abendessen. Und möglicherweise heute haben sie ihn dann begleitet in die Messe. Heute hat es die große Messe gegeben, die es vor jeder Wahl eines Papstes gibt.
Ganz tüchtig gebetet, dass das auch bloß klappt.
Genau, und da haben sie den dann zum letzten Mal gesehen. Mhm. Und klarerweise, die es werden wollen, werden gesagt haben, also wenn der liebe Gott dich auswählt, dann sträube dich nicht.
Nein, das darf man ja eh nicht. Aber Moment, hat dann auch...
Man darf dann sagen, natürlich.
Okay. Aber macht man ja eigentlich nicht. Aber hat denn ein Kardinal dann mehrere Sekretäre, sodass die jetzt untereinander auch noch ein bisschen Rosenkrieg machen können?
Das gibt es auch, ist aber eher selten. Mhm. Also die Regel ist, Kardinal hat einen persönlichen Sekretär, den kennt der meistens schon seit vielen Jahren. Mhm. Er hat noch zwei andere Sekretäre, die um andere Sachen können, aber sein persönlicher Sekretär ist in der Regel einer. Okay. Und natürlich, die sind jetzt in diesem Augenblick, bereiten die sich auch ein bisschen für den Fall der Fälle natürlich vor. Mhm. Also ich kenne also einige von denen auch ganz gut, die sagen, also mein Spanisch ist nicht gut genug, mein Italienisch ist... Ich müsste noch mal gucken.
Die Duolingo-App noch mal schnell runterladen.
Ja, und die sind jetzt natürlich auch nervös, weil sie müssen jetzt sich erste Schritte überlegen, wie sie den neuen Papst abschirmen. Mhm. Weil das Erste, was passiert, ist, dass die Mama anruft und Tante Lisa und Onkel Heinrich und all diese Leute, die sich normalerweise über einen Kardinal nicht besonders scheren, die sind natürlich in dem Augenblick, wo der Papst wird, steht also Tante Lisa im Vatikan und will da rein.
Ja, und du und rufst ja auch ständig an oder kommst mit dem Fahrrad vorbei und fährst die fast um.
Genau, also deswegen ist der muss er sich jetzt langsam mal überlegen, wer zum Beispiel, es gibt ja viele dieser Kardinäle haben ja Geschwister. Mhm. Was mache ich mit dem Bruder? Was mache ich mit der Schwester? Weil die werden jetzt als allererstes sagen, ich will mit meinem Bruder sprechen. Mhm. Ich will ihn sehen. Ich will mit dem essen. Ich will ihn sofort treffen. Verstehst du? Und das wird dann ja eine ganz heikle Sache, weil die sagen müssen, also passen Sie mal auf. Ja. Ich weiß, dass Sie die Schwester sind, aber der ist jetzt der Papst.
Aber ganz ehrlich, wenn ich einen hätte und der würde mich nur sprechen wollen, wenn ich gerade Päpstin bin, dann würde ich aber über das Geschwisterverhältnis nochmal nachdenken.
Also natürlich ist Willa, natürlich, ich würde sagen, also ich weiß, dass du eine sehr nette Schwester hast, mit der du gut zurechtkommst.
Schöne Grüße, Vera.
Ich wollte nur sagen, es ist natürlich auch so, auch dass du Verwandte hast, die wahrscheinlich nicht deine engsten Verwandten sind, mit denen du nicht jeden Tag telefonierst. Ja. Aber wenn jetzt dein Onkel Papst würde, dann würdest du ja auch sagen, also das ist mein Onkel, ich will ihn sehen. Ja, also das ist ein Problem, das sie haben. Ein zweites Problem, das sie haben, es gibt in den ersten Stunden der Wahl, in den akuten Fällen der Welt, wichtige Telefonate. Weißt du, stell dir mal vor, du warst Kardinal zuständig für Kirchenrecht. Mhm. Du hast 40 Jahre lang in einer Bude gesessen und hast über den Paragraphen 631b nachgedacht und über die lateinische Fassung, ob zum Beispiel im Falle eines Kirchenausschlusses von jemandem, der in der Nase gebohrt hat, was da passieren soll. Also verstehst du das? Du bist ein Fachmann in so einem Fall. Ja. Und dann wirst du auf einmal von einem Augenblick nach dem anderen an die Spitze einer gigantischen Organisation gewählt und du hast unmittelbar nach der Wahl jemanden wie Zelensky am Telefon, der sagt, also Heiliger Vater, ich wollte keine Sekunde vergehen lassen, ihm zu ihrer Wahl zu gratulieren und ich möchte ihre Position im Ukraine-Krieg jetzt gerne von Ihnen hören und ich hoffe, dass Sie schon in den nächsten 24 Stunden angesichts der Angriffe auf mein Land einwirken auf Wladimir Putin. Das wird passieren.
Na klar, zu Recht.
Und wenn du dann aber jemand bist, der sich bisher, wie gesagt, Theologieprofessor warst.
Ja, und wenn du dich lieber versteckt hast, wenn das Telefon geklingelt hat, solche gibt es ja auch.
Richtig. Und dann bist du aber, und das wissen die Sekretäre natürlich. Und die sitzen jetzt alle vor.
Scheiß gebadet alle.
Richtig. Ja. Die packen also schon Sachen, die überlegen sich, was mache ich, wenn. Die sind natürlich auch.
Nehme ich nochmal 2 Kilo ab, wenn die ganzen Kameras auf mich gerichtet sind. Sind die so auch? Nein, eitel sind die natürlich nicht.
Die sind auch furchtbar eitel. Das gibt es auch. Jede Menge von denen. Manche von denen, mit denen gehe ich manchmal joggen. Mit denen frage ich. Die frage ich dann, sage ich, ich will auch nicht so dick werden. Das finde ich auch gut. Also es gibt viele von denen, die achten schon darauf. Weil die sitzen ja viel und so. Deswegen, wir gehen schon öfter mal zusammen joggen am Tibar, wenn du mal mitkommen willst. Also würden wir uns freuen. Wir haben da sehr selten weibliche.
Freuen sich.
Wir haben da ganz selten weibliche Begleiter dabei, aber wir laufen noch nicht so viel. Wir laufen immer so 4 Kilometer. Also, das wie gesagt, wenn, siehst du dann. Also ich will damit sagen, diese Sekretäre, die sind jetzt mit 2 Dingen beschäftigt. Das eine ist, es kann sein, dass der neue Papst sich unsicher ist über seinen Namen. Mhm. Und viele Päpste beraten sich vorher mit ihren Sekretärern und sagen, also wenn es mich erwischt, was ist denn deine Meinung, wie soll ich mich eigentlich nennen?
Genau. Also viele sich dann irgendwelche Heiligen, nach denen man irgendwie, die man gut findet, oder was nimmt man da so?
Also das kommt so ein bisschen drauf an. Das, dieser Name ist ja wichtig, weil also dieser Name ist entstanden, weil es vor vielen, vielen Jahren, also es war im 3. Jahrhundert, es einen ersten Papst gegeben hat. Der hatte einen den Namen eines lateinischen Gottes. Der hieß Mercurius. Und der hat gesagt, mit dem Namen kann ich unmöglich Papst werden. Und statt diesen ganzen, früher haben die Päpste ihren Namen einfach behalten. Also die hießen einfach, wie ihr lateinischer Name war. Keiner ist auf die Idee gekommen, sich einen Namen zu geben. Erst dieser hat gesagt, ich kann unmöglich weiter so heißen wie ein römischer Gott, das geht nicht. Und er war der erste Papst, der sich einen Namen gegeben hat. Und seitdem geben sich Päpste Namen, und das ist natürlich auch ein Wahlprogramm. Also Franziskus nennt sich Franziskus natürlich, weil er sich für die Armen einsetzen wollte. Benedikt der 16. wollte ein europäischer Papst haben wie der heilige Benedikt. Der wollte mit den Orden zu tun haben. Johannes Paul II. Wollte die beiden Pontifikate, das von Johannes dem 23. und das von Paul dem 6. sozusagen verbinden. Also dieser Name ist schon wichtig. Deswegen sind die letzten Beratungen, bevor die ins Konklave gehen, sagen die, also sag doch mal deine Meinung, wie sollte ich mich nennen, wenn es mich erwischt? Weil wenn es ihn erwischt, hat er ja keine Zeit. Der kann ja nicht sagen, okay Jungs, ich brauche jetzt mal 2 Tage.
Ja, genau, ich muss mal ChatGPT fragen, geht schnell.
Genau, und wenn ich mir das dann überlegt habe, dann kommen wir mal wieder. Also der steht in der Sixtinischen Kapelle, dann fragt ihn,
ja, braucht einen Plan.
Dann sagen die, wie willst du dich nennen? Und mit dem Namen muss er ja auch schon auf die Benediktionslodge. Er kann ja nicht 2 Tage später sagen, ups, der Name war blöd. ich habe jetzt gesagt, Franziskus, nee, ich würde jetzt doch lieber Johannes heißen. Ja. Das geht ja nicht. Also gibt es diese Beratungen vor dem Konklave mit den Sekretären, sagen, also sag doch mal, was würdest du denn sagen? Das ist eine Aufgabe, die Sekretäre haben. Und die andere Aufgabe ist das Abschirmen, habe ich schon gesagt. Die müssen sich also einen Plan zurechtlegen. Was machen wir in dem Fall, wenn Donald Trump anruft? Was machen wir mit den Telefonnummern zum Beispiel? Die Kardinäle haben ja ein privates Handy. Die Sekretäre haben ein privates Handy. Das muss ja eigentlich dann alles an das Staatssekretariat übergeben werden.
Die kriegen doch alle ein zweites Handy, ein Diensthandy.
Die kriegen gerne ein Diensthandy. Doch, das ist kein Problem. Nur der Punkt ist natürlich, viele von denen wollen einen direkten Kanal zum Papst, zu dem künftigen Papst offen halten. Also wenn die Bruder anruft, wenn die Schwester anruft, wenn die Tante anruft. Ich bin leider nicht wichtig zum genug, Joggen. Aber es gibt halt schon Leute, die sagen, also wir brauchen diesen offenen Kanal noch. Und das alles müssen die sich überlegen, weil eine Sache ist klar, sobald ihr Chef, also ihr Kardinal als Papst auf der Benediktionslodge steht, geht ein Hype los, der war für einen ganz normalen, einfachen Sekretär des Kardinals unvorstellbar. Das ist ja nicht so, dass du wie in der Politik erst Staatssekretär wirst, der Sekretär eines Politikers, also so eine Karriere nach oben machst.
0 auf 100, ja.
Also richtig, das verläuft nicht.
Wählen,
genau, du wirst also nicht nach einer langen politischen Karriere in ein Spitzenamt gehoben, sondern du warst jemand, der sich eher darum gekümmert hat, bei der Messe von Pfarrer Heinrich, welche Predigt halten wir denn da, welcher Blumenschmuck ist da angebracht, aber dass Zelensky am Telefon sagt, also ich erwarte von Ihnen eine klare Haltung gegenüber dem Ukraine-Krieg. Was soll der denn sagen?
Also fliegen da auch mal Sekretäre raus, weil die einfach Mist bauen, weil die das Sachen falsch einschätzen und so?
Es gibt ganz selten Päpste, die ihren ursprünglichen Sekretär ausgetauscht haben. Also Franziskus zum Beispiel hat keinen Privatsekretär gehabt, der die ganze Zeit im Amt geblieben ist, hat immer wieder welche genommen. Aber Benedikt der 16. hatte von Anfang bis Ende den gleichen. Johannes Paul der 2. hatte auch von Anfang bis Ende den gleichen. Paul der 6. eigentlich auch. Also das ist schon, diese Sekretäre sind schon auch eine Vertrauensfigur und sind auch, ich glaube, das darf man so weit gehen, die sind manchmal auch einfach nötig, wenn die erste große Krise kommt. Weil diese Päpste haben nach relativ kurzer Zeit diese ersten großen Einbrüche, indem sie sagen, ich schaffe das einfach nicht.
Das geben die zu, die wurden doch auserwählt von ganz oben und sind doch bestimmt, die fliegen doch erstmal.
Nein, eher nicht. Also es ist eher so, dass diese Wucht des Amtes einige erstmal also in eine tiefe Demo treibt. Die sagen also, wie kann ich mit all dem Mist, den ich auch in meinem Leben gebaut habe, wie kann ich damit leben, dass sie jetzt alle zu mir sagen, ich sei der Stellvertreter Gottes auf Erden. Also was für ein Amt ist das eigentlich?
Das finde ich ganz sympathisch, das mal zu hinterfragen.
Ja, und dann gibt es natürlich die sagen, ich kann das einfach nicht. Also ich bin, ich habe das Amt angenommen, aber die ersten 24 Stunden oder die ersten 30 Stunden haben mir schon gezeigt, das wird von mir Sachen erwartet, viele Sachen. Ich weiß ja auch nicht, wie bitte soll ich, der ich mich um Kirchenrecht gekümmert habe, eigentlich die politische Situation in Bolivien einschätzen? Also das kenne ich höchstens aus dem Fernsehen. Also das sind Sachen, dann gibt es also die, während der Amtseinführungsmesse, das war ja früher die Krönungsmesse, gibt es die ersten wichtigen Gespräche. Natürlich wird, wie auch bei der Beerdigung eines Papstes, kommen zur Amtseinführung des neuen Papstes, also Staatschefs, Ministerpräsidenten, Regierungschefs, und da wird dann von deinem Chef, also wenn du der Sekretär bist, erwartet, dass er da die richtigen Worte findet und dass er auch die richtigen Leute empfängt oder auch bestimmte Leute nicht empfängt.
Nee, kein Job.
Sobald dieser Papst gewählt ist, hat dieser Sekretär also nicht nur alle Hände voll zu tun, sondern ist natürlich auch dafür zuständig, dass der Chef sagt, also ich muss jetzt mal mit jemandem ganz Normales reden. Ich muss einfach mal.
Das wird ja noch viel schlimmer. Ich habe ja zur Vorbereitung die Sendung mit der Maus über den Papst geguckt und da wurde gezeigt, wie Herr Genswein abends mit Benedikt Fernsehen guckt. Die sitzen dann beide so im Sessel. Und also jeder hat einen Sessel, sie hatten kein Sofa und dann gucken sie, ich weiß nicht, ob sie Tatort geguckt haben oder so. Also die verbringen dann auch noch die Freizeit zusammen. Und die haben zusammen Mittag gegessen auf dem extra Geschirr, das Benedikt sich hat anfertigen lassen mit einem extra Wappen aus seiner Heimat. Die verbringen ja ununterbrochen Zeit, man muss sich ja auch echt abkönnen.
Ja, gut, das ist aber, war bei Franziskus nicht so. Der hat das abgeschafft. Mhm. Der hat nicht mehr, du hast aber recht. Also, die Päpste haben jahrhundertelang mit ihren Sekretären in der sogenannten päpstlichen Familie gewohnt. Das gibt es. Päpstliche Familie war also der Papst. Seine beiden Sekretäre, die hatten immer zwei Sekretäre. Mhm. Einige hatten bis zu 14 Sekretäre. Die hatten ganze Armeen von Sekretären. Mhm. Dazu kommen dann Carmen, bis Franziskus gekommen ist, die 6 oder 7 Ordensfrauen. Also, die kochen, backen, waschen, einkaufen.
Genau, das haben wir ja mal besprochen. Genau. Man wundert sich ja, was da an Personal und an Wohnungen gebraucht wird, genau.
Genau, und das hat Franziskus ja alles abgeschafft. Das ist jetzt auch eine Entscheidung, die der Papst sofort treffen muss. Er kann jetzt ja nicht überlegen und sagen, ja gut, also bleibe ich jetzt im Gästehaus, was ja ein starkes Signal von Franziskus war, ziehe ich zurück in den apostolischen Palast. Da kann er nicht sagen, also ich brauche es mal 2 Jahre. Sondern eine Entscheidung muss er sofort treffen. Und er muss sich seine politische Ausrichtung überlegen. Was sagt er denn jetzt?
Hat er sich ja hoffentlich schon überlegt.
Ganz genau. Aber in vielen Sachen muss er sich jetzt erstmal instruieren lassen. Also das ist, diese Sekretäre, die sitzen jetzt auf einem Schleudersitz, das wissen die auch. Einige von denen werden jetzt, ich kann mich daran erinnern, also der Sekretär von Johannes Paul II., Don Stanislav Dziwisz, der hat mir das mal sehr ausführlich geschildert, wie das war. Also er war als Sekretär des Papstes auf dem Platz, hat also auf die Papstwahl gewartet, war nicht in der Wohnung, sondern da er ganz sicher würde, dass sein Chef, der polnische Kardinal Karol Wojtyła, sowieso nicht gewählt würde, weil den hatte niemand auf dem Zettel, hat er einfach auf dem Platz gestanden, sich mit seinen polnischen Kumpeln unterhalten.
Sich ein Eis geholt.
Ja. Genau, die wollten noch ein Bierchen trinken gehen, hatten sich also auch schon verabredet, die hatten auch schon die Plätze in der Pizzeria reserviert, das war alles schon klar. Und dann sagt er, stehe ich da und dann kommt mein Chef als Papst auf den Balkon. Und natürlich habe ich von dem Augenblick gewusst, der braucht mich jetzt sofort. Der braucht mich nicht nächste Woche, sondern der muss jetzt so viele Entscheidungen treffen. Bestimmt auch seine Klamotten, seine Schuhe. Der muss ja umziehen, der muss ja... Also das ist, was da jetzt, wie gesagt, es werden jetzt in dem Augenblick...
Jetzt. Aber ich frage mich natürlich die ganzen Journalisten und Journalistinnen, so wie du, was machen die denn jetzt? Weil die müssen ja warten. Die müssen ja ganz viel Geduld haben. Womöglich können sie nicht mal auf dem Handy rumdaddeln, weil da, wo sie sitzen, ist auch noch, das ist noch der ganze Störsender.
Ja, ist alles abgesperrt.
Aber wo seid ihr denn da alle? Blick auf Petersdom, Blick auf...
Ja, das ist also natürlich, das ist das große Toto. Also ich habe ja auch mit dem Fernsehen zu tun. Ja. Es geht also darum, dass das ist eine ganz klare 3-4-Klassengesellschaft, die wirklich reichen Sender, die können sich die guten Terrassen leisten.
Okay, sind das die öffentlich-rechtlichen oder sind das gerade die privaten?
Viele öffentlich-rechtliche. Ja. Diese Terrassenpreise gehen bis zu 55.000, 60.000 Euro am Tag.
Wie bitte?
Ja, das sind bis zu...
Wie, also wenn ich da jetzt wohnen würde irgendwo und ich hätte eine Terrasse mit Blick auf den Petersdom, dann könnte ich meine Terrasse für so viel Geld vermieten?
Ja.
Was hab ich denn falsch gemacht?
Ja, wenn du eine, also es gibt einige Privatleute, die haben wirklich schöne Terrassen. Die verlangen jetzt gerade wahnsinnig viel Geld. Dann gibt es Terrassen, das ist also auch ein beliebter Streit. Es gibt viele Terrassen in Rom mit einem Blick auf den Petersdom, die gehören dem ganzen Gebäude. Ja, gut, also im ganzen Kondominium. Mhm. Die müssen sich dann ganz schnell einigen und sagen, vermieten wir die Terrasse, wie viel verlangen wir? Die meisten zerstreiten sich darüber dermaßen, dass die nie vermietet werden. Einige sind aber schnell und sagen, wir einigen uns jetzt auf einen Preis. Dann wird das Einkommen an das ganze Gebäude verteilt. Aber es gibt eine Jagd auf die Terrassen, die ist also ganz gewaltig.
Aber gibt es auch Gebäude, die eigentlich zum Vatikan gehören, deren Terrassen jetzt vermietet werden?
Ja,
sodass
natürlich
eigentlich ein Interesse besteht, dass das Konklave möglichst lange dauert, weil dann hat man ja viel mehr Geld.
Ja, es gibt einige Terrassen, wunderschöne Terrassen, die Terrasse bei den Jesuiten, die Terrasse bei den Salvatorianern, die für sehr viel Geld vermietet werden. Da hat man einen wunderschönen Blick und natürlich, ich glaube nicht, dass die interessiert daran wären, dass sie möglichst lange diese Mieten kassieren, aber in der Regel ist es nicht so. In der Regel ist es so, dass die großen Fernsehanstalten mieten diese Terrassen das ganze Jahr. Die sagen also, wir zahlen euch einen bestimmten Betrag, damit wir in dem Moment, wenn wir die Terrasse brauchen, auch wir und niemand anders auf diese Terrasse kommt. Diese Verträge gibt es in der Regel, das sind ganz normale Verträge, die gibt es ja also überall. Meistens mit Orden, weil die besten Terrassen haben. Und die Kollegen, die hängen da jetzt alle rum, also die gehen da hoch. Ich habe auf diesen Terrassen auch schon oft gedreht. Also ich hatte mit Harpe Kerkeling meine wunderschöne Terrasse für einen Film, den wir gemacht haben. Da gibt es tolle Terrassen. Ich hätte auch gerne so eine schöne Terrasse, habe ich leider nicht. Aber wie gesagt, das ist dann, da gibt es immer relativ skurrile. Also ich habe das immer geliebt, da zu arbeiten, aus dem schlichten Grund, weil da prallen wirklich zwei Welten auseinander. Also du kommst mit diesen ganzen Medienleuten, die kennst du ja auch. Also die sind ja nicht alle fromm und nicht alle.
Eher die meisten nicht, würde ich sagen.
Genau, die meisten sind nicht besonders fromm, sondern der eine oder andere hat auch schon mal an eine Frau nachgeguckt oder so.
Nie gemerkt sowas.
Auf jeden Fall. Du kommst dann von der Terrasse runter, wo du arbeitest und ganz normalen Job machst, also erzählst und mit den Kameramännern, Regisseuren und kommst dann halt runter in die Cafeteria und da sitzen dann 20 stille Nonnen, die gerade ihr Abendessen einnehmen und die gucken dich mit riesengroßen Augen an und fragen, aus welcher Welt kommen sie denn? Und das ist dann eigentlich immer ganz lustig, weil die sind meistens sehr nett. Und sagen,
wenn ich mir diese Fernsehleute von diesen ganzen Talkshows, die ich ja nun kenne, also die Leute hinter den Kulissen vorstelle, wie die in so einen Nonnendings, dann müssen wir direkt einen Film schreiben. Wir müssen sofort mit dem Podcast aufhören und ein Drehbuch schreiben.
Also das ist, ich habe das immer geliebt, weil du kommst da halt runter, das ist immer mehr sehr spartanisch, also die sind immer nett, du hast ja oben die Terrasse gemietet, deswegen darfst du die Küche benutzen, darfst die Toiletten benutzen, darfst die Waschräume benutzen. Und wenn du dann da runterkommst, dann stehst du dann neben drei Nonnen, die dann eher sehr interessiert sind auch und sagen, also möchten Sie Kaffee mit Zucker? Wenn du dann sagst, ich hätte gerne lieber ein Bier, es ist ja schon spät, sagen die, nee, also Alkohol haben wir nicht. Aber die ein oder andere sagt dir dann aber, naja, ich habe auf meinem Zimmer noch eine Flasche Wein, kann ich in den Glas anbieten? Sagst du, gerne. Die kommen dann also auch noch mal mit dem Wein runter, machen dir auch ein Käsebrot noch und setzen sich dann dazu und sagen,
also sie sind froh, dass mal was passiert. Ja.
Genau, sie sind ja im Fernsehen und wann kommt denn das? Sind sie auch im Fernsehen? Du sagst, nee, ich bin also hinter den Kulissen. Also das sind ganz tolle Gespräche. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das immer geliebt, durch diese riesigen Klöster zu laufen mit diesen Nonnen. Also da prallen zwei Welten zusammen. Du hast das gerade ganz richtig gesagt. Also du kennst diese Leute hinter den Kulissen ja auch. Du kannst dir ungefähr vorstellen, was für ein... was da aufeinander trifft.
Ja.
Genau, was da aufeinander prallt. Also wir haben da viele, viele schöne Stunden verbracht. Also wie gesagt, das ist diese ganze Terrassengeschichte. Und lass mich noch zwei Sätze zum Konklave sagen. Mhm. Also das schnellste Konklave der Geschichte hat nur zwei Wahlgänge gehabt. Dann würde morgen früh der Papst gewählt. Die anderen Wahlgänge lagen immer zwischen 6 und 7 Wahlgängen. Also dann wäre in diesem Jahrhundert, dann wäre wahrscheinlich der Freitagabend. Oder aber der Montagmorgen, weil du weißt ja, nach 3 Tagen Wahl muss eine Tage Pause gemacht werden.
Hab
also heute wird gewählt. Heute wird gewählt, morgen wird gewählt, übermorgen wird gewählt. Nach 3 Tagen gibt es einen Tag Besinnung, dann sollen die beten und das wäre der Sonntag, da wird nicht gewählt. Und die Wahrscheinlichkeit ist entweder, das hatten wir ja schon besprochen, entweder zieht Parolin heute durch. Da hat es eine Begegnung heute während der Messe gegeben, der Pro Eligendum Pontificem, die war...
Was redest du für Wörter?
Also vor dem Einzug in das Konklave gibt es einen Gottesdienst, der heißt auf Latein Pro Eligendum Pontificem, zur Wahl des Papstes. Siehste,
mein Latein ist verschüttet.
Und an dem Altar stand der Dekan, das war Kardinal Reh, der darf aber das Konklave nicht leiten, weil er zu alt ist. Er ist 91 Jahre alt. Er hat einen Vertreter. Der nächste Mann, der dann dran ist, der das Konklave leiten wird, ist der Superstar des Konklaves, Kardinal Pietro Parolin. Das heißt, der stärkste Kandidat ist auch gleichzeitig der Chef des Konklaves.
Genau.
Und die haben sich am Altar also umarmt und er hat gesagt, ich wünsche dir gleich doppelt Glück. Ich weiß nicht genau, das war ein so eindeutiges Zeichen, dass Reh gesagt hat, also du bist mein Mann. Ja. Dass ich denke, das wird... wird
das ist doch Beeinflussung. Ist das erlaubt?
Ja, das haben alle, das, natürlich ist das eigentlich nicht erlaubt, aber das ist ja nur eine menschliche Geste gewesen. Das ist ja nun auch durchaus verständlich. Aber das Problem ist jetzt, was jetzt passieren wird, ist, die konservative Fraktion wird auf Parolin 40 bis 50 Stimmen versammeln. Dann werden sie ein Abkommen anbieten den Traditionalisten. Mein Eindruck ist, dann werden die Traditionalisten höchstens 20 Stimmen zusammenbringen und dann müsste, wenn ich richtig liege, Parolin bei ungefähr 75 Stimmen verbrennen. Das, so nennt man das im Jargon.
Mhm. Brutal.
Also, ja. Der ist dann, wenn man merkt, der kommt über 75 Stimmen nicht hinaus, dann lassen alle den fallen. Dann ist es weg. Es wird, dann wird nicht einfach weiter insistiert.
Okay.
Sondern wenn er im zweiten, dritten, vierten Wahlgang über die 75 Stimmen nicht rauskommt, dann ist er weg.
Okay, dann muss man sich neu orientieren.
Dann wird ein, mit Sicherheit, ein Kardinal der Progressiven ins Rennen gehen. Das wird dann entweder Kardinal Tagle sein, wenn er diesen Karaoke-Auftritt halbwegs überstanden hat. Das glaube ich aber nicht. Ich glaube, dass Tagle...
Mit Karaoke-Auftritt, also nein, ich finde den ganz sympathisch. Das ist mal jemand aus Asien. Das sind doch relativ viele Kardinäle aus Asien, wenn die sich alle zusammentun.
Ja, das sind nur 20. Los. Also ja. Ich glaube, Tagle hat sich mit diesem Lied wirklich verbrannt. Hm. Deswegen glaube ich eher, dass entweder Kardinal Pizzaballa, der Patriarch von Jerusalem, der hat, glaube ich, wirklich echte Chancen. Mhm. Der hat ein ganz starkes Pier Battista Pizzaballa, da poppt's ja in dem Namen schon ganz viel.
Das Mikro freut sich.
Also der, der hat ganz bestimmt Chancen. Mhm. Und ich glaube, der hat auch in den letzten Stunden durchaus signalisiert, dass er will. Obwohl, wie gesagt, das wäre ein ganz starkes Zeichen für den Nahen Osten, ist ja, ja ganz klar. Jemand, der aus Jerusalem ist, der sich im Gazastreifen auskennt, der mit Gaza telefoniert hat immer wieder, der sich in Jordanien auskennt, in Syrien, das wäre ein ganz politischer Papst. Die andere Seite ist ein Papst der Herzen, würde ich mal sagen, also der zutiefst sympathische Jean-Marc Avelin aus Marseille.
Genau, über den sprachen wir auch schon. Ja.
Der hat dann auch bestimmt Chancen. Dann würde in den Wahlgängen die Progressiven versuchen, sich mit den Stimmen der Mitte eine Front zu bilden. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie dann es schaffen, in den Wahlgängen darauf noch vor Samstag oder am Samstag eine Mehrheit von 89 Stimmen zusammenzubringen. Und dann würde ein progressiver Papst auf den Balkon treten. Wenn auch das scheitert, was es häufig gegeben hat, dass beide großen Gruppen sagen, okay, wir schaffen 70, ihr schafft 70, aber keiner kommt höher, dann würden sich die beiden zusammensetzen und Anfang nächster Woche einen Kompromisskandidaten suchen und sagen, okay, ihr werdet es nicht, wir werden es auch nicht, lass uns jemanden suchen. Und was ich dann hoffen würde, weil ich den sehr schätze und weil ich glaube, das wäre ein sehr, sehr guter für diese Welt, wie sie in der Lage, die sie derzeit ist, ein guter Kardinal, wäre Kardinal Lopez aus Spanien, der ist Erzbischof in Rabat in Marokko, ist ein Spezialist im Dialog zwischen dem Islam und dem Christentum. Ja, und ich glaube, das wäre jemand, der dieser Welt jetzt gerade gut tun würde, zu sagen, wir müssen diese sich anspannende Religionskriege, wir müssen diese anspannende Lage zwischen Muslimen und Christen mal entspannen. Er hat zu mir immer gesagt, die Muslime haben mich zu einem besseren Christen gemacht. Und ich kenne viele Muslime, die zu mir gesagt haben, sie als Christ haben mich zu einem besseren Muslim gemacht.
Also das, und charismatisch ist er auch noch, ne?
Der ist charismatisch, der ist freundlich, der ist gebildet. Also der ist der totale Außenseiter zurzeit. Ja. Also ganz klar, weil die Christen in Marokko sind, glaube ich, 0,02%. Also das ist niemand. Aber ich glaube, für ein Zeichen an die Welt, dass man, wie gesagt, diese Spannung zwischen Menschen muslimischen Glaubens und den Christen entspannt, könnte, wäre der perfekt. Aber wie gesagt, das alles steht noch in den Sternen.
Morgen wissen wir mehr. Willst du mir noch ganz schnell erzählen, was das mit dem Ring noch auf sich hatte? Oder
der Ring des Papstes, jeder Siegelring, Papst hat einen Siegelring, wenn der Papst stirbt, muss der zertrümmert werden, weil das ist sozusagen seine Unterschrift. Mhm. Der ist zertrümmert worden, den gibt es nicht mehr. Und jetzt musst du doch noch die Frage aller Fragen stellen. Warum werden die denn überhaupt eingeschlossen?
Ach so. Man sperrt die einfach mal ein bisschen weg. Vielleicht tut denen das mal ganz gut.
Nein, das geht zurück auf das Jahr 1241. Da hat ein römischer Senator die Wahl eines Papstes beschleunigen wollen. Der hat die einfach eingeschlossen in einer Ruine unter so menschenunwürdigen Bedingungen, dass einer gestorben ist.
Oh Gott.
Der war tot. Danach kamen die aus dem Konklave raus. Und der Papst, der gewählt wurde, der war so geschwächt durch das Konklave, dass er nach 17 Tagen auch gestorben ist. Aber die Idee, dass man die Päpste einschließen kann, um die Wahl eines Papstes zu beschleunigen, die war natürlich geboren. Mhm. Und das hat sich dann durchgesetzt, weil im Jahr 1768 haben die Kardinäle 3 Jahre knapp gebraucht, um einen Papst zu wählen.
Also ich spreche wirklich gerne mit dir, aber 3 Jahre müssen wir das jetzt auch nicht jeden Tag machen,
oder? Ich muss ganz ehrlich sein, ich finde das eigentlich ganz schön, dich jeden Tag einmal
zu sehen. Meinst du, uns fällt jeden Tag was ein?
Da ist immer viel passiert. Also um die Wahl dann doch zu beschleunigen, haben sie das Dach abgedeckt, haben ihnen gedroht, ihn nicht mehr zu essen zu bringen. Da ist also viel passiert. Ja. Das war aber nicht in Rom, das war in Viterbo. Also gibt es einen Palast noch, wenn du mich mal besuchen kommst, können wir da beide mal hingehen. Aber wie gesagt, jetzt bin ich gespannt, meine Liebe, weil jetzt kommt irgendwann der weiße Rauch und dann wissen wir alle viel mehr. Und ich wünsche dir.
Ich bin so gespannt auf morgen, ja. Also ich freue mich sehr, dich morgen. Und ich hoffe auch, dass die in den nächsten Tagen noch niemanden wählen, damit wir uns jeden Tag sehen.
Alles klar.
Ganz viel besprechen.
Tschüss. Mach's gut, meine Liebe. Ne?
Du auch. Tschüss, halt tschüss, durch. Tschüss.
Danke, tschüss.
Das war der Andreas Englisch Podcast.
Konklave 2025.
Von und mit Andreas Englisch und Heike Kleen. Aufnahme und Postproduktion: Das Hörspielstudio Kreuzberg, Berlin. Ausführender Produzent: Michael Treutler. Ein Podcast von Parkum Audio.